aus Jesaja beschäftigen, Jesaja Kapitel 43. Und es ist so schwer, einen Text rauszusuchen, der Israel ein Stück zum Fokus hat. Aber wir wollen uns beschäftigen mit dem Gott, der hinter Israel besteht, hinter Israel steht und diesen Zusagen, die Israel hat. Und viele von den Zusagen können wir sogar fast eins zu eins auf uns übertragen. Wir wissen natürlich schon, dass wir keine materiellen Zusagen haben, also nicht um Gesundheit oder nicht um Reichtum, wenn wir Gott gehorsam sind, sondern geistlichen Segen erwarten dürfen, geistlichen Segen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott derselbe Gott ist, der Israel Zusagen gemacht hat. Und wir wollen in Jesaja 43 durch diesen Text hindurchgehen und wollen schauen, was ist. Und er fängt hier an im Vers 1. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du strömst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Wir finden hier im Kapitel 43 11 Gründe für ein Leben ohne Furcht. Und wenn wir über Furcht nachdenken, müssen wir wissen, es gibt Arten von Furcht, die Gott gefallen und Arten von Furcht, die Gott nicht gefallen. Gott möchte nicht, dass wir nackte Angst vor ihm haben, schon gar nicht, wenn wir in einer Beziehung mit ihm leben. Wenn du Jesus Christus als Erlöser hast, brauchst du keine Angst vor Gott haben, sondern er hat dich auch erlöst, er hat dich auserwählt, er hat dich gerettet, er hat alles gegeben, praktisch seinen kostbaren Sohn, damit du Leben haben darfst. Aber Arten die von Furcht, die Gott nicht gefallen, sind eben Menschenfurcht. Wenn Gott klein wird und die Situation oder der Mensch größer wird. Oder eben Angst trotz einer Beziehung vor Gott. Und Gott fängt hier diesen Text an, durch Jesaja gesprochen, und sagt: Fürchte dich nicht. Weil Furcht lähmt uns. Furcht macht uns unfrei. Furcht nimmt uns jede Möglichkeit, im Sinne Gottes zu agieren und gibt auch Gott die Unehre. Habe keine Furcht, denn Gott hat sich für dich entschieden. Vers 1, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte denn nicht, dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und dieses Erlösen bedeutet wie aus Sklaverei erkauft. Das ist das Bild, was dahinter steht, wenn wir das anschauen, dass praktisch Gott Israel erlöst hat wie einen Sklaven auf dem Markt, völlig rechtelos. Erkauft zur Freiheit, erkauft für ihn, er ist der Herr. Er ist der Eigentümer, er will sich verherrlichen in diesem Volk. Und ähnlich ist es bei uns auch. Wenn wir uns überlegen, wie deine Vergangenheit war, meine Vergangenheit war, ich bin erst mit 24 zum Glauben gekommen, vorher gebunden in Sünde, obwohl ich kein Schlimmer war, konservative Mittelschicht. Trotzdem muss ich sagen, ich habe so viel auf dem Kerbholz gehabt zu dem Zeitpunkt schon. Und ich bin so dankbar, dass ich keine großen Fehler gemacht habe, für die ich heute noch große Folgen tragen muss. Das erfüllt mich mit Dank. Aber ab da hat mein Leben Sinn gemacht, wo Gott mich erlöst hat. Wo Jesus Christus, wo ich erkennen durfte, er hat sein Leben für mich hingegeben. Und es war wie Erlösung. Und ich könnte weinen über meine Geschwister, die das noch nicht haben, also leiblichen Geschwister, die das nicht in Anspruch genommen haben. Und er sagt hier, habe keine Furcht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dieses Namen, das bedeutet immer, da ist die ganze Persönlichkeit desjenigen dabei. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott dich beim Namen ruft? Dass Gott Israel beim Namen ruft, obwohl er weiß, wie die Geschichte weitergeht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass ganz am Anfang schon Gott sagt, ich erwähle dieses Volk. Obwohl er weiß, wie die Geschichte weitergeht. Und du findest das Alte Testament, wir lesen gerade chronologisch durch, sind bei 5. Mose, und die haben schon so viel verbockt, das ist unglaublich. Und trotzdem hat Gott sie erwählt bei ihrem Namen. Kennt er unser Versagen? Kennt er dein Versagen? Kennt er dich durch und durch? Und tatsächlich hat er dich erwählt, er wollte dich ganz gezielt. Und das ist Liebe eigentlich. Da ist Liebe von Gott an uns zugewandt. Erfahrbare Liebe. Trotzdem möchte Gott, weil Israel das auserwählte Volk Gottes ist, dass sie heilig sind. Es ist zur Heiligkeit berufen. Er möchte, dass Israel ein Segen ist für die Nachbarnationen. Und in 1. Mose 12, 1 bis 3, wo wir diesen Text haben, geh aus deinem Vaterland und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, verspricht Gott Abraham, den Segen Gottes zu empfangen. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Verhalten von Menschen und Nationen gegenüber Israel das Verhalten Gottes gegenüber diesen Nationen bestimmt. Der von Gott zugesagte Segen endet nicht mit dem Tod Abrahams. Und wir sehen, wie dieser Segen immer noch auf diesem Volk liegt. Wie Gott sein Volk segnet, dass die Existenz heute noch da ist, dass Israel so existiert unter den arabischen Nationen, die das Gegenteil verkündet haben, dass Israel nämlich ausgelöscht werden soll, ist unglaublich. 2. Mose 19, Vers 6, da sagt Gott zu Israel, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das heißt, das jüdische Volk hat eine priesterliche Rolle. Das heißt, es ist dazu da, Gott zu den Menschen zu bringen und Menschen zu Gott zu bringen. In der Geschichte Israels kann man das sehen, dass Menschen herausgefordert worden sind, die haben Israel erleben dürfen, Israel anschauen dürfen. Und tatsächlich, was wir heute manchmal sehen, ist, was uns traurig macht, dass Israel sich natürlich nicht richtig verhält, weil es gerade ohne Gott lebt. Es lebt in einer religiösen Beziehung, aber sie haben den Messias abgelehnt. Und wir dürfen sehen praktisch, dass dieses Volk trotzdem noch gesegnet ist. Aber es wird wiederhergestellt werden, sagt die Bibel, in der Zukunft. Und es wird diese priesterliche Rolle wahrnehmen. Aber Gott hat dieses Volk berufen zu seinem auserwählten Volk. Er hat es bewusst erwählt. Er kümmert sich um dieses Volk, wie ein Hirte sich um die Schafe kümmert. Und es ist seins. In Vers 2 steht, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht anzünden. Und da wird ja unser Glaube herausgefordert, wenn wir die ersten Seiten von der Bibel lesen und praktisch sehen, wie Gott mit seinem Volk handelt, wie gewaltig er Wunder tut, um sein Volk zu bewahren. Aber weißt du, heute immer noch. Das ist so interessant. Ich habe eine Produktionsserie, die sehr schlecht gemacht ist, von einem amerikanischen Enthüllungsjournalisten. Und der hat es, wie sagt man, synchronisieren lassen, aber mit österreichischem Dialekt. Das ist ganz schrecklich, wenn Araber österreichischen Dialekt sprechen oder Juden. Das war echt misslungen. Aber das Filmmaterial ist top und die Zeugnisse, die auf dieser Kassette drauf sind, sind einfach genial. Wo sie von Wundern sprechen aus den letzten Kriegen, die sie erfahren haben, wo sie erzählen praktisch, wie es ihnen gegangen ist und wie Gott sie gerettet hat. Und da findest du in Erzählungen, in Zeugniserzählungen, dieselben Dinge wie in der Schrift. Unglaubliche Storys, wo Gott geholfen hat gegen eine Übermacht. In Situationen, die ausweglos waren. Und einfach spannend zu sehen, wie Gott sein Volk bewahrt. Es gibt wirklich keinen Grund, wirklich nicht wirklich, keinen Grund, Furcht zu haben, wenn Gott dabei ist. Und es ist tatsächlich so, dass wenn Gott da ist, wenn Gott gegenwärtig ist, gibt es keinen Grund für Israel, sich zu fürchten. Wir waren vor 6 Jahren in Israel, glaube ich, und dann waren riesige Waldbrände. Also große Flächen sind niedergebrannt, die mühsam aufgeforstet wurden über die vergangenen Jahrzehnte. Und man fragt sich, warum können so Brände nicht gelöscht werden? Die brennen einfach und man verliert so viel Schweiß und so viel Zukunft des Landes eigentlich. Und was der Busfahrer gesagt hat, den wir hatten, ein Jude jüdischen Glaubens, der hat gesagt, es ist kein Wunder, wenn Tel Aviv nach strebt, Welthauptstadt der Homosexuellen zu werden, dass unsere Wälder niederbrennen und nicht gelöscht werden können. Wir kein Herr über diese Flammen haben können, weil Gott hat eine materielle Verheißung an Israel gegeben. Und wenn wir gottlos leben, werden wir Strafe empfangen. Das hat der Busfahrer gesagt. Nicht ich sagte es, sondern der Busfahrer. Und ich war erstaunt, dass jemand das so klar sieht, auf der einen Seite zu sehen, praktisch wir verhalten uns falsch, wir gehen falsche Wege und die Konsequenz kommt auf dem Fuße. Und trotzdem ist Gott gnädig Israel gegenüber und es ist so schön zu sehen, wenn wir manchmal hier so wohlbehütet aufwachsen und unser Gott so fern ist oder so abstrakt wird, einfach zu sehen, Gott ist Realität in diesem Land. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo vor Israel jetzt gerade, womit sie kämpfen. Im Oktober 2016 hat die UNESCO eine Resolution verabschiedet, die den Tempelberg lediglich als heilige Stätte der Muslime erwähnt. Munition für Extremisten auf beiden Seiten. Israels Regierung ist empört. Selbst schärfste Kritiker seiner Siedlungspolitik waren über den Inhalt eines Resolutionsentwurfs, den die UNESCO-Kommission für auswärtige Beziehungen am Donnerstag mit einer Mehrheit von 24-6 Stimmen annahm, nun im Vorstand der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur vorlegen will, entsetzt. Denn der Text zum Thema besetztes Palästina ignoriert jede jüdische Beziehung zum Tempelberg. In der Resolution werden die Städte Hebron, Bethlehem als allein muslimisch bezeichnet und kritisiert die israelische Kontrolle über das Grab der Patriarchen und Rachels Grab, die sich beide in Hebron befinden. Die UNESCO ignoriert die einzigartige historische Verbindung des Judentums mit dem Tempelberg. Das war von N24. Aber weißt du, das ist uns dort begegnet. Menschen, die aufgeregt sind über solche Entscheidungen, wo die Welt ihre Hände nach Israel reintut. Und das findest du an jeder Ecke und in jeder Stelle. Dass praktisch jeder Politiker auf der Welt meint, wir müssen uns um Israel kümmern. Eigentlich gegen Israel kümmern. Und die Leute sind aufgebracht darüber. Wir haben gesprochen mit Juden vor Ort, die gesagt haben, wir dürfen im Norden gar keine Ausgrabungen machen, weil niemand will, dass was Jüdisches gefunden wird im Gelände, weil sonst der Bezug zu Israel hergestellt werden muss. Dann kann man das nicht mehr leugnen. Und wenn wir Ausgrabungen verhindert werden durch die Weltgemeinschaft, dann kann man praktisch Israel das Land verwehren und kann sagen, die haben kein Anrecht drauf. Das ist nur, wenn man die Bibel ausblendet, weil Gott hat Israel dieses Land verheißen. Habe keine Furcht, denn ich liebe dich. Er sagt, ich bin bei dir und ich liebe dich. Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten, Äthiopien und Saba hingegeben zum Lösegeld für dich. Gott ist der Heilige Israels. Also er ist der praktisch, der sich bewusst für Israel abgesondert hat, der sein Herz daran gehängt hat, der gesagt hat, du bist mein und meine Aufmerksamkeit gehört dir. Es ist nichts anderes, als wenn wir in die Ehe hineingehen. Das ist dieses Versprechen dann. Ich verspreche dir mein Herz. Ich bin abgesondert für dich alleine. Nichts anderes ist es. Und das Gott verspricht Gott seinem Volk. Er wird Israel jedem anderen Volk bevorzugen. Er schätzt Israel durch und durch. Wie kann das sein, wenn das Urteil Gottes über Israel auch folgendermaßen lautet? In 2. Mose 32, Vers 9, und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Ich habe mit Gemeindegründern in Jerusalem gesprochen und die haben gesagt, die Gemeinde Israel ist so individualistisch, dass du keine Gemeinde mit dem gründen kannst. Das ist echt schwierig. Weil sobald die gewachsen sind in Jüngerschaft hinein, dann sagen die, ich mache meine eigene Gemeinde. Und ich habe gedacht, wow, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das haben sie wie mir gesagt. Die fangen neue Arbeiten an, aber dass eine richtig gesunde Gemeinde entsteht, ist recht schwierig. So wisse nun, dass nicht um deiner Gerechtigkeit willen der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land einzunehmen gibt, sagt 5. Mose 9, Vers 6, denn du bist ein halsstarriges Volk. Jeremia, aber dieses Volk ist ein halsstarriges, aufrührerisches Herz. Sie haben sich abgewandt und sie sind davongelaufen. Und weißt du, wenn wir diese Dinge lesen, wissen wir schon, ja, so ist es, wenn man das Alte Testament liest. Aber ich denke mir manchmal, wenn Gott uns anschaut, was wird er über uns sagen? Wie viele Momente unseres Lebens verschwenden wir, weil wir unsere eigenen Wege gehen und dann Gott praktisch uns dirigieren muss, unsere Aufmerksamkeit gewinnen soll, wo er die Gemeinde gebraucht, Geschwister, den Pastor, der uns ins Gewissen redet und sagt, du, aber der richtige Weg ist eigentlich dieser Weg und du gehst gerade deinen eigenen Ideen nach. Du hast mich beiseite gelegt. Jesaja 43, Vers 4, darum, weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für deine Seele. Wie schön ist es, wenn ein Gott zu Israel sagt, aber auch zu uns, du bist teuer in meinen Augen. Und zwar so teuer, dass er Jesus Christus geopfert hat am Kreuz für uns, für jeden persönlich einzeln. Teuer in meinen Augen, also ein Liebesversprechen, das größer nicht geht eigentlich. Das hier abgegeben worden ist. Und weißt du, wenn mich jemand so liebt, dann brauche ich keine Furcht haben. Es ist Gottes Entscheidung, sich für dieses Volk entschlossen zu haben. Er verdrängt die Realität um den Zustand Israels nicht. Und das ist das Schöne, dass Gott absolut gerecht ist, absolut wahrhaftig ist. Er hat Israel vor Augen, wie es ist. Er hat uns vor Augen, wie es ist. Aber er sagt trotzdem, du bist teuer in meinen Augen. Und es ist seine freie Entscheidung, seine Herzensentscheidung, die von einer selbstlosen Liebe spricht. Das heißt auf der anderen Seite, wir können Gottes Liebe nicht verdienen. Er liebt und diese Liebe ist seine souveräne Entscheidung zu lieben. Diese Liebe Gottes ist eine vollkommene, heilige und völlige selbstlose Liebe. Seine Wertschätzung beruht ganz alleine darauf, dass wir nicht wertvoll sind, irgendwie rechtschaffen und angenehm, sondern nur darauf, dass er sich für uns entschieden hat. Weißt du, wie frei das macht auf der einen Seite von Leistungsdruck, von religiösem Tun in unserem Leben auch? Wenn ich nicht mir die Liebe Gottes verdienen muss, sondern er sagt sie mir zu, er hat mich auserwählt. Ich finde es unglaublich, wenn du durchs Alte Testament liest und liest viertes Buch Mose und siehst praktisch, Israel ist nicht ins verheißene Land eingezogen. Und dann wandern sie 38 Jahre im Kreis und was passiert? Mose muss mitlaufen als Leiter. Da hat er schon echt eine schwierige Aufgabe bekommen. Aber Gott läuft auch mit. 38 Jahre lang läuft er mit diesem Volk und ist unterwegs und zieht im Kreis und muss sich das alles mit anschauen, was sie tun. Und nach 38 Jahren, wo die eine Generation weggestorben ist, bringt er die neue Generation ins Land. Und er bereitet sie vor. Und wenn du 5. Buch Mose liest, wie er kämpft und bittet, beachtet mein Wort und tut es, kommt zum Gehorsam, ist unglaublich. Wenn du dich fragst, warum Israel heute noch existiert, weil Gott es liebt durch und durch. Weil er sein Herz an dieses Volk gehängt hat. Er ignoriert nicht die Fakten. Er sieht, wie verkommen dieses Volk ist, wie halsstarrig es ist, wie auflehnerisch es ist. Aber er liebt es durch und durch, so wie es ist. Und er wird dieses Volk zubereiten. Habe keine Furcht, denn ich habe versprochen, dich ans Ziel zu bringen. Vers 5. So fürchte du dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Aufgang her führen und dich vom Niedergang her sammeln. Ich will zur Mitternacht sagen, gib her, und zum Mittag halte nicht zurück. Bringe mir meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter von den Enden der Welt, alle, die mit meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die ich gebildet und gemacht habe. Bringe hervor das blinde Volk, wie wohl es Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Und wir sehen, dass Gott Israel ans Ziel bringen wird. Dass Gott von den Enden der Erde Israel sammeln will. Und weißt du, was unglaublich ist? Wenn du dort am Flughafen stehst und dann laufen Menschen mit Plastiktüten und Koffern, ziehen die da ein. Also richtig große Mengen, ihre ganze Habe bringen die mit und bringen die ins Land. Und Israel hat einen Zustrom von Juden, von Israelis aus aller Welt und wächst und wächst und wächst. Das ist unglaublich. Habe keine Furcht, denn es gibt gar keine Alternative. Wenn wir Gott an unserer Seite haben, gibt es keine andere Alternative. Wenn ich ohne Gott lebe, ja, ganz viele Alternativen. Arbeit, Ärzte, Sport, Gesundheit, all diese Dinge sollen uns fit halten und ein Stück weit ewiges Leben bringen. Ich denke mir das immer, wenn ich diesen Mannschaftsarzt von FC Bayern sehe, der muss schon weit über 70 sein. Der sieht aus wie, weiß ich nicht, 50. Und ich denke mir, der kippt irgendwann vom Stuhl runter und die sind alle überrascht, dass der schon so alt ist. Der kann den Verfall nicht aufhalten, äußerlich ja, aber irgendwann ist die Zeit bestimmt zu sterben. Und wenn wir genau darüber nachdenken, ist es nicht so, dass du stirbst einfach, sondern du wirst gestorben. Gott setzt den Zeitpunkt deines Endes fest. Und wir haben gar keine andere Alternative, als uns an Gott zu halten, wenn es um die Ewigkeit geht. Wir haben auch keine andere Alternative im Alltag, uns an Gott zu halten, wenn die Herausforderungen des Alltags über uns hereinbrechen. Und er sagt hier in Vers 10, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gemacht worden und nach mir wird auch keiner vorhanden sein. In dem Augenblick, wo wir erkennen, wir haben den wahrhaftigen Gott an unserer Seite, dann sind wir Zeugen, weil wir vertrauen ihm. Und Menschen werden fragen, warum ist es so? Warum kann Israel existieren, obwohl die Nationen um sie herum verkündet haben, wir wollen euch vernichten? Ja, weil ein lebendiger Gott dort ist. Warum ist dein Leben standhaft in Situationen, wo du herausgefordert bist? Warum? Weil Gott an deiner Seite ist. Und Menschen werden fragen, warum verhältst du dich in dieser Situation anders, als ich es gewohnt bin? Warum gehst du einfach weiter? Warum findest du Ruhe in einer Situation, wo es keine Ruhe gibt? Weil Gott an deiner Seite ist. Es gibt keine Alternative zu dem lebendigen Gott. Und deswegen brauchen wir auch keine Furcht haben vor der Zukunft. Ich möchte euch drei Beispiele bringen aus dem Leben Israels. 2014 hat die EU beschlossen, keinen Import mehr von Waren aus den umstrittenen Gebieten Israels zuzulassen. Das betraf Fabriken, zu 70% Araber beschäftigt sind. Die Fabriken sind umgezogen, aus dem Gaza zum Beispiel, und die arabische Bevölkerung hat zum Großteil ihr gutes Einkommen verloren, weil die verdienen in diesen Fabriken viel, viel mehr als bei heimischen Industrie. Die haben statt 1.100 Euro nur noch 200 bekommen. Das betraf auch große Plantagen von Zitrusfrüchten. Die konnten man einfach nicht umziehen, die wurden einfach stehen gelassen und den Einheimischen überlassen. Der Guide, den wir hatten, der hat gesagt, und dann haben sich die Israelis ein chinesisches Wörterbuch gekauft zu diesem Zeitpunkt und den Handel mit Asien angefangen, der heute zu 30% über dem liegt, was sie in Europa verloren haben. Gott lässt Israel nicht in Ruhe. Die Gaspipeline aus Sinai, aus Ägypten, wurde in einem kurzen Zeitraum 13 Mal gesprengt. So war die Versorgung unsicher. Die Preise waren unkalkulierbar. Israel hat Alternativen gesucht. Und was haben sie entdeckt? Im Mittelmeer haben sie Gas entdeckt, sodass sie auf Gas aus Ägypten nicht mehr angewiesen sind. Jetzt arbeiten sie daran, das Gas nach Griechenland und in die Türkei zu verkaufen. Und wir sehen, Gott lässt sich nicht aufhalten. Gott schaut auf sein Land. Und wenn wir schauen praktisch, was in Vers 10 steht, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dann finden wir dieselben Dinge im Neuen Testament auch, wo er uns auserwählt hat und er sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Und dann reist du durch das Land und du guckst dir die Menschen an, die unter Repressalien zu leiden haben und du weißt ganz genau, ich lebe meinen Glauben nicht so, wie die das tun, obwohl sie nur religiös sind. Und wir haben einen lebendigen Glauben an Jesus Christus, aber wir sind gar nicht so aktiv, so praktisch, dass wir uns wirklich einsetzen für unseren Glauben und sie verteidigen ihren eigenen Glauben. Sie stehen dafür ein. Interessanterweise, wenn wir Hebräerbrief anschauen, den haben wir auch letztens studiert in der Gemeinde, dann sehen wir, dass die Christen aus den Juden, die hebräischen Christen oder messianischen Juden, praktisch in der ersten Zeit in der Gefahr standen, Gott nicht mehr Gott sein zu lassen. Dass Gott nicht mehr der Allmächtige ist. Gott praktisch nur einer ist, der zwar da ist für die religiösen Bedürfnisse, aber nicht letztendlich meine Umstände klären kann. Und die standen unter Verfolgung. Die haben sich gedacht, wow, wenn das mal richtig war, unser Vertrauen auf Christus zu setzen und standen in Gefahr, in das Alte Testament zurückzugehen, in das Judentum. Und deswegen ist der Hebräerbrief so scharf geschrieben. Und weißt du, was er macht, der Hebräerbrief? Und das finde ich so beachtlich. Die ersten drei Verse von Hebräer 1 stellt er Jesus Christus neu vor. Und er sagt einfach, weißt du, du hast einen Gott. Du hast einen Gott, einen allmächtigen Gott, einen Schöpfer, einen Erlöser an deiner Seite. Und öffnet die Augen für Jesus Christus neu. Und dann geht er erst in die Einzelheiten. Und weißt du, was uns gut tut? Wenn wir vergessen, dass wir einen allmächtigen Gott an unserer Seite haben, liest die ersten drei Verse von Hebräerbrief und komm wieder zu dem zurück, dass du weißt, Gott ist Gott und will Gott in deinem Leben sein. Wir haben heute die Verse aus Kolosser 1 gehört, heute in der Einleitung. Und genau die sagen es auch. Es gibt keinen anderen Gott als den Gott, den wir an unserer Seite haben. Hab keine Furcht, denn du bist Zeuge meiner Gottheit, sagt er. Ich habe verkündigt, geholfen, Vers 12, von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Auch fernerhin bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand retten. Ich wirke, wer es will, es abwenden. Ich bin Gott. Und weißt du, wenn wir das nicht sehen, dass es so ist, dass Gott Gott ist, dann verzerrt es das Zeugnis. Weil wir würden jederzeit einstehen für andere Werte vielleicht, aber dafür, dass der lebendige Gott unser Gott ist und dass wir praktisch für ihn einstehen, dass wir weitergeben, worauf wir unser Vertrauen setzen, Da versagen wir oft. Wir haben es nicht realistisch vor Augen. Aber weißt du, wenn du in Israel unterwegs bist, triffst du viele Menschen, die so von Gott schwärmen, dass du fast meinst, es ist ziemlich hochmütig. Also du denkst es, weil du denkst, wow, mit einer solchen Überzeugung sehen sie sich als Gottesstaat, als der lebendige Gott hat uns berufen. Und so soll es sein. Hab keine Furcht, denn du bist Zeuge der Geschichte, sagt Gott hier in den Versen 14 bis 17. Und hab keine Furcht, denn du wirst Zeuge der Gegenwart. Er sagt in Vers 18, gedenket nicht mehr an das Frühere, achtet des Vergangenen nicht. Siehe, ich will etwas Neues tun. Jetzt wird es hervorsprossen, solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste, Ströme in der Einöde, um damit zu tränken, mein Volk, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit es meinen Ruhm verkündigt. Und wenn wir wissen, dass Gott da ist, dann dürfen wir gespannt sein, wie Gott handelt in jeder herausfordernden Situation. Und schließen möchte ich mit dem Punkt, hab keine Furcht, denn Gott kennt dein Versagen. Und er sagt es hier zu Jakob und er findet klare Worte. Er sagt, du hast deine Brandopferschafe nicht mir dargebracht und mit deinen Opfern nicht mich geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern. Ich habe dir mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft, mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Und was wir wissen dürfen ist, Gott ist nicht überrascht über das. Und Jesaja trotzt vor, du hast und du hast falsch gehandelt und du bist eher scheinheilig als heilig, so wie wir auch manchmal unterwegs sind. Aber er sagt auf der anderen Seite ganz, ganz klar, ich werde euch zum Schluss bringen. Und das ist so gewaltig, dass Jesaja bis in die Zukunft hineingeht und große Zusagen macht. In Jesaja 43, Vers 25 sagt er, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nimmermehr. Was interessant ist, Gott hat gesiegt. Gott hat gesiegt. Er gedenkt der Sünden nicht mehr und zwar um seinetwillen. Nicht, weil du plötzlich eine andere Idee kriegst oder weil Israel einen riesen Umschwung macht. Wir sollen einfach dafür beten, dass Israel an den Punkt kommt, wo sie den Messias erkennen. Das ist unser Hauptanliegen. Und alles, was dazu beitragen muss, damit sie das erkennen, dafür sollen wir beten. Und natürlich für Frieden in Jerusalem. Aber was ich spannend finde, ist, er gibt feste Zusagen und sagt: Meine Zusage an dich ist, ich denke über deine Übertretung nicht mehr nach. Warum? Weil ich mich entschieden habe, dir zu vergeben. Und wir wissen, dass Israel eine sehr, sehr große, schlimme Zeit vor sich hat. Das wissen wir aus der Bibel. Aber wir wissen auch, dass diese Zeit dazu dienen wird, Israel vorzubereiten. Wie können wir beten für Israel? Für die Palästinenser, dass sie in ihrer Verlassenheit und Not doch das Zeugnis ihrer christlichen Mitbürger wahrnehmen, dass ihre Führer wirklich das Wohl des Volkes suchen, nicht ideologische Eigeninteressen vertreten, wie bei uns auch, dass die Logik von Gewalt und Tod einem Geist der Vergebung des Lebens weichen kann, für den Frieden von Jerusalem und all seine Einwohner, für die Juden, Moslems und Christen, dass sie zur Versöhnung mit Gott finden können, für Frieden im Nahen Osten, für die arabischen Christen aus dem Islam und die messianischen Juden, die sich immer wieder zwischen den Fronten finden und deren Leben bedroht ist. Dafür, dass die Gläubigen Vorbilder der Versöhnung und der Friedensförderung sein können. Und dass immer mehr Gemeinden das Zeugnis Christi praktisch ausleben, indem sie Versöhnung vorleben. Das sind sehr praktische Gebetsanliegen für ein Volk, das unter 150 Millionen Arabern lebt eigentlich und eigentlich nur die Zusagen Gottes hat. Bete für Israel. Aber weißt du, du sollst auch als Ermutigung mitnehmen und liest es nochmal, Jesaja 43. Derselbe Gott hat dir Zusagen gemacht. Und zwar Zusagen, die nicht wegzureden sind, die wir manchmal vergessen. Aber wir dürfen wissen, wir brauchen keine Furcht vor der Zukunft haben, egal wie deine Situation ist. Gott ist da und hat dir feste Zusagen gegeben. Lass uns beten. Vater, oft begreifen wir gar nicht, wie groß deine Liebe ist, wie selbstlos diese Liebe ist. Wir meinen, wir müssen irgendetwas tun, damit wir geliebt werden können, Herr. Wir müssen Dinge ändern und Dinge in Ordnung bringen, Herr, damit wir deine Liebe verdienen können. Aber Herr, du hast genau um diesen Punkt Jesus Christus in die Welt gesandt, Herr, damit wir kapitulieren, damit wir aufgeben mit allen eigenen Ideen, damit wir vor dich kommen und nur diese einzigen Worte sagen: Ich bin Sünder und ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung vor dir, Herr, und ich möchte eine Beziehung mit dir. Herr, wir beten für Israel, Herr, dass sie genau das erkennen, dass immer mehr Juden zum Glauben kommen, Herr, und dass die ganzen schwierigen Situationen, die Tag ein, Tag aus das Leben wirklich unlebenswert machen, dazu dienen, dass Menschen dem Messias begegnen. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Danke, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast, Herr, um Hoffnung in diese Welt zu bringen, Herr. Wir wollen dir Danke sagen, dass du zu uns sagst auch: Fürchte dich nicht, Herr. Amen.